Radio 1. Hörbar Brust.
Herzlich willkommen zu Hörbar. Das hier ist Perry Blake mit If I Let You In. Ich hoffe, Sie sind nicht gleich wieder eingeschlafen, weil das schon doch ein sehr ruhiger und repetitierender Song war, If I Let You In. Perry Blake, herzlich willkommen nochmal zu Hörbar. Heute sind hier in diesem Raum drei Frauen versammelt, die alle mehr oder weniger erkältet sind. Das wird so eine Battle im Zurückhalten. Mal sehen, ob sie es mitkriegen, denn das ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit Jessie Wellmer, 34, Sportmoderatorin. Das Mecklenburger Mädchen wuchs in einer sportbegeisterten Familie heran. Mit 16 ging's nach Neuseeland. Zurück in Deutschland studierte Jessie Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation in Berlin. Von 2009 bis zu diesem Jahr zeichnete die zweifache Mutter im Wesentlichen für die Sportberichterstattung im ZDF-Morgenmagazin verantwortlich. Inzwischen moderiert sie fast jede Sendung, die mit Sport zu tun hat. 11 Freunde TV mit Philipp Köster, den RBB-Sportplatz, die Sonntagsausgabe der Sportschau und Radio 1-Hörer wissen das natürlich, gemeinsam mit Andreas Ulrich immer samstags Arena Liga Live. Heute geht's mal um Sie als Person. Herzlich willkommen, Jessie Wellmer, zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Liebe Jessie, ich kenne dich ja gar nicht, seit 10 Minuten jetzt. Ich habe dich niesen gehört, ich weiß, welches Geräusch du nicht magst. Du siehst blendend aus. Aber da war gleich schon mal eine aggressive Geste, die der Hörer natürlich nicht sehen konnte. Das bringt das Medium mit sich. Als der Satz fiel, moderiert praktisch jede Sendung, die irgendwie mit Sport zu tun hat, gab es den Mittelfinger.
Ja, ich leide so ein bisschen darunter. Ich stelle mich auch immer schon vor mit, ich bin der Jörg Pilawa des RBB, weil ich das eigentlich nicht will, dass Leute über mich sagen, und sie moderiert praktisch jede Sendung oder zumindest jede Sendung, die mit Sport zu tun hat. Das ist ja immer so ein bisschen, das verbraucht sich ja immer so schnell oder Leute verbrauchen sich so schnell, die so viele Sendungen moderieren. Und genau das will ich eigentlich nicht, dass die Leute irgendwann vorm Fernseher sitzen und sagen, oh nee, die schon wieder und ich finde die so doof.
Du könntest
so
mit verschiedenen Perücken arbeiten, anders sehe ich keinen Ausweg, denn sie sehen ja, dass du das dann immer wieder bist.
Ja.
Mit verstellten Stimmen und Perücken könnte es was werden.
Leute sind ja cooler, die sich zurückhalten, ne? Die sich rar machen.
Und ja.
Ich bin halt der Jörg Pilawa des RBB.
Naja, aber der hat wahrscheinlich ein Hausboot, eine dicke Villa und muss nie wieder irgendwas tun.
Stimmt, habe ich nicht. Komisch.
Kommt auch. Denn das hier, Jessie, ist mit Sicherheit dein Jahr gewesen. Also ich weiß nicht, was jetzt noch kommt. Die Weltherrschaft wahrscheinlich.
Die Villa.
Die Villa.
Pferd,
und übernächstes Jahr wirst du, wetten das, reanimieren, du wirst es wieder beatmen und über der Pfalz der Bild-Zeitung wird stehen, lass Jessie ans Mikro, lass Jessie vor die
lustig.
Nein!
Tina Rust.
Überhaupt nicht, ich mache mich nicht lustig. Ich finde das ja schön. Ich finde es aus verschiedenen Aspekten schön und ich finde es erstens natürlich, weil du beim RBB bist, auch, aber du bist ja auch im großen Mutterschiff ARD. Bist du ja auch diejenige, die da angefragt wird, wenn es um Fußballberichterstattung und Biathlon und solche Sachen geht. Also das ist ja nach wie vor nicht selbstverständlich, dass man so viel machen kann. Und jetzt kommt der Halbsatz, den wir beide nicht mögen, eben auch nicht als Frau.
Womit wir schon beim Thema wären. Wie hast du das so schnell geschafft? Du meinst das schöne Thema Frauen im Sportjournalismus?
Also natürlich wäre es dir lieber und mir wahrscheinlich auch, wenn wir es gar nicht thematisieren müssten. Aber es ist ja nicht realistisch und vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt, das einfach jetzt nochmal anhand eines Positivbeispiels einfach nochmal durchzumassieren. Je mehr Durchblutung, desto, ich weiß nicht, wie ich diesen Satz zu Ende kriegen soll.
Dann stell doch einfach mal eine Frage zu dem Thema. Vielleicht antworte ich, ja.
Ja, dann lass mich doch erstmal vorsichtig mich da rantasten, denn über dich, Jessie, habe ich eigentlich so gut wie gar nichts herausfinden können. Ich mache mir ja wirklich immer sehr viel Mühe. Ich bekomme von der wunderbaren Christiane Trommer aus dem Archiv oft sehr alte Berichte, an die ich selbst im Internet nicht rankomme. Und den Rest, den versuche ich mir selbst zusammenzusuchen. Aber so viel ist über dich jetzt nicht erschienen. Du bist ein Geheimnis. Vielleicht ist auch das dein Geheimnis, dass man so wenig über dich weiß. Das wird sich natürlich jetzt ändern. Aus der Hörbar kommt niemand heraus, ohne dass man bestimmte
alles
Dinge
erfährt. mehr als jeder von sich preisgeben
mehr
wollte.
Mehr als gut wäre.
Ja.
Wir können uns ja rantasten, indem wir erstmal vielleicht auf deinen ersten Song hinsprechen, um uns auch miteinander so ein bisschen bekannt zu machen, um warm zu werden.
Ja.
Guck mal, so ähnlich wie mein erster Song sehe ich gerade. Let Me In. R.E.M.
Ja, R.E.M. war meine Band in der Jugendzeit. Das ist auch die erste Platte, die ich mir gekauft habe, war auch von R.E.M. Und ich glaube, es war 94 war ich mit einer Freundin aus Güstrow, meiner Heimatstadt in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist so ein 30.000 Einwohnerstädtchen in der Nähe von Rostock. Wir waren beide in der Waldbühne zu einem R.E.M.-Konzert. Vorband, Radiohead kannte man damals auch nicht, zumindest wir beide aus Güstrow nicht. Und waren eben die zwei Ossis in der Waldbühne, standen in der ersten Reihe vor der Bühne und wurden auch von zwei, sagen wir mal, 18-jährigen Westberlinern erst schwer beleidigt und dann schwer angebaggert. Die haben gedacht, ach, diese beiden kleinen ostdeutschen Mädchen.
Woran hat man erkannt, dass ihr ostdeutsche Mädchen wart?
Naja, die haben uns angequatscht. Wir haben gesagt, woher kommt ihr denn? Wir kommen so, aus Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern. Und gesagt, aha, was macht ihr hier? Und was man dazu sagen muss, so 10 Meter hinter uns in der Menschenmasse stand auch so eine kleine Brigade aus Ostdeutschland, die auch angereist war, auch R.E.M.-Fans. Und die riefen immer, Rehm, Rehm, wir wollen Rehm sehen. Das war schon so extrem peinlich. Sozusagen als junge Ostdeutsche wolltest du ja sowieso nicht auffallen als Ostdeutsche. Du wolltest ja unbedingt nicht erkannt werden als Ostdeutsche und warst stolz, wenn Leute sagten, Mensch, du siehst doch gar nicht aus wie ein Ossi, ne? Ich glaube, es geht vielen Ossis heutzutage immer noch so. Und diese beiden Typen, die haben dann irgendwie gesagt, ach, ihr kommt aus dem Osten, was macht ihr denn hier? R.E.M. ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das eure Band ist, müsst ihr nicht die Prinzen hören?
Oh.
Und irgendwann dachten sie, aber wir wären irgendwie leichte Beute und wollten uns abschleppen, aber da waren sie schief gewickelt, denn wir waren ja da für Rehm.
Ne? Ja, ihr wolltet Rehm sehen.
Wir wollten Rehm sehen.
Das ist eine schöne Geschichte zu diesem ersten Song von Jesse Wellmer. Renft, Pudis. Das ist keine typische
Tamara-Danz.
Ich glaube, du bist gar kein Ossiger, kein Echter. Also du hast ja hier nur so so international. Ach ja, Judith Holofernes, aber die kommt ja nicht aus dem Osten.
Die ist ja auch Westberlinerin, auch so eine. Nee, meine erste Platte war tatsächlich von den Prinzen, aber die haben meine Eltern mir geschenkt.
Ich denke Rem.
Rem habe ich mir aber selbst gekauft, meine erste selbst gekaufte Platte. Das zählt doch, oder? Das ist die Platte, die man sich als erste kauft.
Auch, das stimmt. Wir wollen mal sehen, wie dein Leben zu dem werden konnte, was es jetzt ist.
Das frage ich mich auch.
Der 5. Dezember 1979, dein Geburtstag in Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe mal nachgesehen, woher der Name Güstrow kommt. Weißt du das?
Mm-mm.
Aus dem Altpolabischen. Hilft uns das weiter?
Mm-mm. Mm-mm.
Polabisch ist die Sprache der westslawischen Stämme und heißt übersetzt so viel wie, Achtung, Eidechsenort.
Hm, müsste mir das jetzt was sagen?
Weiß ich nicht. Ist das bei euch, gab es da, gibt es eine Eidechse
so,
im Wappen?
Nein.
Es klingt ein bisschen, es klingt ein bisschen nach Schnupfenspray, aber es ist wirklich Eidechsenort. Die Frage ist, also es gibt keine Echse im Wappen, es gibt keine Eidechsen, die bei euch durch die Altstadt laufen, die ja sehr schön sein soll.
Die Eidechse spielt in meiner Güstrower Sozialisierung nie, auch nur annähernd eine Rolle. Was mich jetzt auch so ein bisschen enttäuscht. Ich komme aus Güstrow, all diese Güstrower, die ihr Leben in dieser Stadt verbracht haben. Meine Mutter ist Güstrowerin, lebt noch immer in Güstrow.
Sie hat mir nie was
über Eidechsen erzählt.
Wie sehr ihr euch von euren Wurzeln entfernt habt. Ja. Dieses Eidechsenverleugnen. Ja. Das schade.
Gut, ich kann jetzt mal die Eidechse in mir suchen in den nächsten 2 Stunden. Ja, finde ich sie, ja.
Was könnte das heißen? Hat das was mit Häutungen zu tun? Mit Anpassung? Mit semipermeabler Herzscheidewand? Mit dem Nichterzeugen von Eigenwärme? Glaube ich nicht.
Du meinst die Eidechse bezogen auf diese Heimatstadt oder die Eidechse in dir oder in mir?
Ja. Klingt schöner.
Die Eidechse in uns. Gut. Bei mir hat sie hauptsächlich zu bedeuten, dass ich aus Güstrow komme, wie ich ja jetzt erfahren habe von dir.
Die 7. Stadt Mecklenburg-Vorpommerns, du hast es eben schon gesagt, knapp 30.000 Einwohner. Wie weit von der Ostsee entfernt?
Liegt relativ unmittelbar an der A19. Das ist die Autobahn Richtung Rostock und Warnemünde. Und auf der A19 braucht man dann noch so 20 Minuten, bis man an die Ostseeküste erreicht. Also von Güstrow aus eine halbe Stunde.
Und wie ist man hingekommen ohne eigenes Auto? Hat man sich die Mühe gemacht, zur Ostsee zu fahren, so mit Freunden, die schon eins hatten oder mit einem Bus oder so?
Komischerweise waren meine Eltern damals gar nicht so Ostseefans. Ich weiß gar nicht, woran das lag, ob meine Mama sich nicht so gerne zeigen wollte oder so. Wir sind gar nicht so häufig an die Ostsee gefahren. Jetzt sind meine Eltern ständig an der Ostsee. Jetzt, ich bin aus dem Haus, meine Eltern hängen ständig an der Ostsee rum, haben sich auch noch so ein kleines Ferienhäuschen hingesetzt und so verbringen mit ihren Enkelkindern, also meinen beiden Kindern, jeden Sommer, jeden Winter dort. Ich kam nie in den Genuss. Ich bin gar nicht so ein richtiges Ostseemädchen. Auch eher geworden im Erwachsenenalter, weil ich eben jetzt gerne an die Ostsee fahre. Ja. Aber aus der Kindheit kenne ich das gar nicht so.
Jetzt muss ich mal kurz gucken. 79, naja, ein bisschen DDR hast du ja noch mitgekriegt.
Ich war 9, als die Mauer fiel. Ja.
Ja. Hm. Urlaube? Gab's denn Urlaube? Wo seid ihr hingefahren, wenn Ferien waren?
Wir sind unheimlich viel campen gefahren, also häufig mit dem Zelt. Wir waren zum Beispiel in Prag, weiß ich noch, in irgendeinem Hinterhof mitten in der Stadt, in so einem Gärtchen und haben da mit Freunden zusammen Zelt aufgebaut und haben da gecampt. Und wir waren häufig also mit dem Zelt unterwegs. Nach dem Mauerfall haben meine Eltern dann aufgestockt. Die luxuriösere Variante war der Wohnwagen und wir sind tatsächlich durch ganz Deutschland gefahren, haben uns Deutschland angeguckt mit dem Wohnwagen. Mehrere Sommer nacheinander und waren erst in Bayern und dann im Schwarzwald und nach Köln und pipapo und haben uns alles angeschaut.
Das ist doch aber eine sehr schöne Zeit. Ja, wollte ich gerade sagen. Weil hast du Geschwister?
Nee, ich hatte einen Bruder, der ist an Krebs verstorben, im Jahr 1989, im September. Das fiel alles zusammen für meine Eltern, für uns. Ja, das muss eine sehr intensive Zeit gewesen sein. Und genau, die Mauer war weg, mein Bruder war weg und meine Eltern haben gesagt, wir nehmen uns jetzt einen Wohnwagen und gucken uns jetzt dieses Land an und fahren jetzt rum und zeigen dir und uns dieses Deutschland.
Die größtmögliche Stimulanz eigentlich, die von außen kommen kann. Ne?
Ja.
Wow, okay. Da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Wir sind in so einem spielerischen Haha-Modus und dann kommst du mit sowas um die Ecke. Ich hoffe, dass das okay ist, dass wir da reingeraten
ganz
sind.
Ganz wunderbar, das steht ja auch nicht in den zwei Artikeln, die es über mich gibt.
Was sich ja ändern wird.
Möchtest
du, dass sich das ändert?
Nee, ich bin null interessiert an Ruhm. Das ist mir unangenehm, wenn ich im KDW erkannt werde von den netten Omis, die immer RBB aktuell gucken. Und es ist mir wirklich, wirklich unangenehm. Ich sage auch immer ab, wenn Markus Lanz mich immer anfragt, die Redaktion, wenn ich nach Champions-League-Sendung dort immer sitzen soll, um über Fußball zu reden mit Rainer Kallmund und den anderen Genossen. Ich mag da immer nicht so richtig hin, weil die immer eine Frau suchen als Platzhalter, die im allerbesten Fall auch kein BH anhat an dem Tag. Ich mag da einfach nicht irgendwie so die Frau. Jetzt sind wir wieder beim Thema Frau im Sportjournalismus. Ich mag da nicht der Platzhalter sein. Für irgendwas.
Du hättest heute zumindest ein T-Shirt anziehen können, dass du ohne BH und ohne T-Shirt gekommen bist. Du musst uns doch hier gar nichts mehr beweisen, Jessie.
Aber ich habe gedacht, so unter uns, da kann ich einfach alles mal rausgucken lassen.
Ich finde diese Haltung gut, aber du wirst sie nicht lange durchziehen können. Nee, ich glaube wirklich, weil du, weil es natürlich in deinem Job auch dazugehört, eine gewisse Pressearbeit zu machen und den Sender zu repräsentieren.
Ich habe auch noch kein Management und all diese Dinge. Ich meine, ich bin ja auch wirklich erst kurz in diesem Geschäft und beim ZDF Morgenmagazin konnte man sich eigentlich immer ganz gut verstecken. Da hatte man ja auch irgendwie so eine Semi-Prominenz, weiß auch nicht, eine Drittel- oder Viertel- oder Fünftel-Prominenz, aber das tat nicht weh, keiner wollte was von mir. Das nimmt jetzt tatsächlich ein bisschen zu, gerade mit der Sportschau und so, die ich ja immer wieder moderieren kann. Aber es interessiert mich nicht. Es interessiert mich wirklich. Es ist nicht der Ruhm. Das klingt irgendwie uneitel und
gut,
irgendwie Meister im Understatement, aber es ist irgendwie, das ist es nicht.
Es mag nicht dein Ziel sein, aber vielleicht wird es eine Begleiterscheinung sein. Es wird interessant sein zu beobachten, wie das für dich weitergeht, wenn du wirklich versuchst, das auszuklammern. Es wäre ja schön, wenn es dir gelänge, wenn du es dir nicht wünschst, aber
es gibt ja Leute, die das ausklammern. Es gibt auch Leute, die in der Bildzeitung nicht erscheinen, die in der Gala nicht erscheinen.
Die haben sehr gute Anwälte, sehr, sehr gute Anwälte und ein sehr, sehr gutes Management.
Das liegt dann sehr viel Aufwand wahrscheinlich.
Ich denke schon. Was hast du mitgebracht? Nothing in this world can stop me worrying about that girl, the Kings. Was ist die Geschichte dazu?
Die Geschichte ist nicht, dass ich spezialisiert bin auf die Musik der 60er und 70er. Die Geschichte ist, dass dieses Lied auf dem Soundtrack zu meinem Lieblingsfilm ist, Rushmore von Wes Anderson. Das war der erste Kinofilm von Wes Anderson. Den kennen viele nicht. Der ist, glaube ich, von 98. Also alt. Und Wes Anderson ist ja auch der, der dann The Royal Tenenbaums gemacht hat und jetzt auch The Grand Budapest Hotel, der ja auf der Berlinale lief und dann auch ein großer Kinoerfolg war. Und genau, Rushmore ist mein Lieblingsfilm, rührend, lustig, und The Kinks, dieses Lied, das trifft sozusagen für mich genau den Ton, den dieser Film für mich hat.
Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zur zweiten halben Stunde mit Jesse Wellmer. Can't Find My Way Home habe ich Ihnen mitgebracht. Alan McIlwain. Jesse Wellmer ist heute hier zu Gast. Sie moderiert so viele verschiedene Sendungen, zum Beispiel den RBB Sportplatz, 11 Freunde TV oder natürlich, Radio 1 Hörer wissen es, immer samstags zwischen 14 und 18 Uhr Arena Liga Live mit Andreas Ulrich auf Radio 1. Was ich auch liebe, ist, wenn man so neben seinem Gesprächspartner sitzt und von ihm in der dritten Person spricht. Ja. Ich liebe das auch, wenn Leute so Fragen stellen, so Interviews in Talkshows. Wie denkt denn eine Jesse Wellmer darüber, wenn? Das finde ich auch immer toll, oder?
So, ja, sehr elegant.
Wir gehen jetzt mal zurück in dein Leben. Noch ein bisschen mehr über Güstrow erfahren. Eine sehr schöne Altstadt. Dom und Schloss habe ich gelesen.
Dom und Schloss. Ein Renaissance-Schloss, das direkt anschloss an meine Grundschule.
Anschloss an
die Grundschule, an die Goethe-Grundschule, auf der ich meine ersten 6 Schuljahre verbracht habe. Was bedeutete, dass wir direkt nach der Schule immer in den Schlossgarten getobt sind, der wie ein Labyrinth gestaltet ist und sich wunderbar eignete für Spiele jeder Art. Und der Dom ist insofern besonders, als dass der schwebende Engel in diesem Dom hängt. Ein vielleicht das bekannteste Werk von Ernst Barlach.
Deswegen ja auch Barlachstadt, ne? Ihr dürft Barlachstadt. Auch Barlachstadt
und auch
nennen.
Uwe Johnson. Uwe Johnson hat auch ein paar Jährchen da verbracht.
Du kommst aus einer sehr sportbegeisterten Familie. Vater, Onkel und Tante waren Sportlehrer. Da ist es ja dann nicht so, oh, ich habe Volleyball gespielt und wir hatten so viel Spaß. Wir haben zwar nur den 4. Platz gemacht, aber es war so lustig, sondern da ist es dann wahrscheinlich wie 4. Platz. Da macht man nicht den 4. Platz, oder?
Ich war nie ein Leistungssportler. Also mein Vater, der ja Sportlehrer ist, konnte sich nie daran gewöhnen, dass seine Tochter den ersten Platz machte in irgendwas. Ich war immer gut, hatte immer ganz locker die 1 bekommen, aber ich wollte auch nie in dieses, was es zu DDR-Zeiten gab, das Trainingszentrum, zu den TZ-Trainingszentrum Mädchen gehören, die alles dran gaben und dann irgendwie auch auf eine Sportschule gingen und ins Internat und so. Ich war überhaupt nie so ein Leistungssporttyp, ich glaube, weil ich mit dem Druck nicht gut umgehen konnte. Das hat aber vielleicht, es ist jetzt nur Rätselei von mir, auch damit zu tun, dass mein Vater eben auch mal einen gewissen Anspruch hatte. Der hat sich gewünscht, dass ich sportlich war. Ich war sehr sportlich, aber ich habe gerne unheimlich viel ausprobiert. Ich habe aber nicht gesagt, ich möchte diese Karriere jetzt oder ich möchte immer die Erste sein. Ich hatte immer eher so ein bisschen Schiss vor Sportauftritten.
Interessant, das ist jetzt schon wieder inhaltlich so eine Parallele zu dem, was wir davor besprochen haben.
Ich habe schon gewusst, dass es hier eine Therapiestunde ist.
Ja, absolut, oder? Nein, interessant ist das doch. Du wirst vom Leben echt ordentlich beschenkt, denn den Erfolg, den kriegst du ja. Ne? Du hast verschiedene tolle Sendungen, die du moderieren kannst, sagst aber, du warst jetzt gar nicht unbedingt hinterher. Du erzählst, dass du schon Einsen gekriegt hast, aber gar nicht unbedingt so ehrgeizig warst und dich angestrengt hast und es dir auch gar nicht so wichtig war. Ist ja schon ungewöhnlich, weil das dann mit einer gewissen Leichtigkeit einhergeht und du dich wirklich von Ehrgeiz freisprichst?
Nee, ich bin ehrgeizig, aber ich bin sehr ehrgeizig, aber ich traue mir einiges eben nicht zu. Und das war zum Beispiel etwas, vielleicht bin ich kein besonders guter Wettkampftyp. Vielleicht ist es das. Ich war in Mannschaftssportarten, ich habe dann auch Volleyball gespielt und so. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht und ich habe dann auch, ich war auch dann ein Leader im Team und habe meine Leute angefeuert und so. Aber wenn ich alleine irgendwie 100 Meter sprinten musste, dann habe ich mir fast in die Hose gemacht, weil ich diesen Druck und den Moment und die Spannung irgendwie nicht aushalten konnte. Und insofern habe ich mich dann auch versteckt. vielleicht ist das tatsächlich eine Parallele zu dem Fernsehkram jetzt, den ich jetzt mache, dass man sagt, irgendwie, ich will die ganz große Kurbel gar nicht drehen, ich will gar nicht irgendwie in jeder Talkshow erscheinen, ich will dann irgendwie dann doch lieber für mich sein. Vielleicht ist mir das dann zu viel Auftritt. Ich weiß es nicht.
Und man kann jetzt küchenpsychologisch noch einen draufsetzen, bitte? Und sagen, die wenigsten Sachen, die du bis jetzt gemacht hast oder machst, sind Solo-Shows. Also du warst in im Morgenmagazin, war ein großes Team um dich herum.
Ja.
Elf Freunde moderierst du zusammen mit jemandem, die Arena Liga Live moderierst du zusammen mit jemandem.
Na gut, den Sportplatz moderiere ich.
Okay, den machst alleine.
Und RBB aktuell.
Stimmt, die Spätausgabe.
Die Spätausgabe der Berlin-Brandenburgischen Nachrichten mache ich alleine. Aber im Fernsehen bist du ja immer im Team. Wenn du in diesem Studio stehst, dann hast du ja immer irgendwie 10, 20, 30 Leute um dich herum. Ich fühle mich da nie alleine. Wenn ich dann auf einer Bühne stehe oder in einem Studio, dann klappt es auch. Also dann erweckt irgendwas in mir nochmal zum Leben. Vielleicht habe ich das auf der Sprintbahn damals nie wirklich oft genug ausprobiert.
Gut, okay. Lass mal drüber nachdenken.
War das jetzt zu
verwirrend? Gar nicht. Überhaupt nicht. Wir relativieren hier auch gar nichts. Ja? Eiskalt. Cat Power hast du mitgebracht. Eine Frau, eine Stimme, unglaublich. Manhattan, super Song.
Auch eine Frau, die geht auf große Bühnen. Die hat jetzt gerade wieder, glaube ich, in Frankfurt vor ein paar Wochen einen Auftritt und hat Texte vergessen, konnte Lieder nicht zu Ende spielen, sucht die große Bühne und es versteckt sich dann aber trotzdem. Ich will das jetzt gar nicht so mit mir vergleichen. Mir fällt das nur gerade auf, irgendwie auch irgendwie... Ja, eine besondere Frau, die mich immer wieder rührt, auch deshalb, weil die sozusagen weltbekannt ist oder sehr bekannt ist und dann aber immer wieder unperfekt ist. Ich finde das toll, dass es irgendwie in dieser Musikindustrie, dass es das gibt und dass die das auch offenbar zulässt. Ich weiß nicht, was für Schwierigkeiten das der bereitet, Cat Power, aber ich finde es super.
Gibt es dazu noch eine Geschichte, wollen wir es einfach hören?
Einfach hören.
Cat Power Manhattan, mitgebracht von Jessie Wellmer. Aus Güstrow, heute in Berlin. Du lebst auch, du wohnst auch mit deiner Familie in Berlin?
Ja.
Okay, wir kommen da später noch zu. Eine Zeit lang bist du, das ist nach Effen, finde ich doof, das kam so schnippisch rüber. Lebst du denn mit deiner Familie auch in Berlin?
Ja.
Nein, das geht auch nicht. Ich meinte ja meins, fand ich schnippisch, nicht deins. Okay.
Ich wollte es einfach auch nur ein bisschen
besser
machen.
Du machst es super, wir machen es jetzt beide richtig toll. Lebst du denn in Berlin mit deiner Familie?
Mhm.
In welchem Bezirk?
In Charlottenburg.
In Charlottenburg.
Mhm.
Im Westen.
Im Westen, ich entschuldige mich fast immer dafür, wenn ich sage, ich wohne in Charlottenburg. Ich habe, als ich nach Berlin kam, zum Studium erst im Prenzlauer Berg gewohnt, da am Lüchner Platz, in der WG natürlich. Und dann bin ich nach Kreuzberg gezogen. Ist ja auch alles noch okay. Wenn man dann aber irgendwie sagt, ich wohne in Charlottenburg am Savignyplatz, dann im Westen meinetwegen auch. Das ist dann, Charlottenburg ist schon sehr Schublade, finde ich.
Das sehr mutig. Also an den Savignyplatz zu ziehen, finde ich sehr mutig. Da muss man schon extrem starke Nerven haben.
Es ist
mit den Parkplätzen.
Ja,
also
ja.
Die Vorstellung, dass jeden Tag mindestens 2 Stunden dafür draufgehen, dass du, es sei denn, du hast einen Behindertenparkplatz, dass du wirklich fährst.
Mhm.
Da kannst du zwar gut Spanisch lernen im Zweifel, aber in der Zeit, aber habt ihr eine Privat-Tiefgarage?
Nein. Zumindest weiß ich nichts davon. Es gibt Tiefgaragen da überall, auch in diesen entsanierten Traumaltbauten, die dann für 18 Euro den Quadratmeter vermietet werden. Da gibt es das, aber bei uns gibt es das nicht. Nee, wir haben einen ganz normalen Anwohnerparkplatz. Wir bewegen unser Auto aber auch nur irgendwie einmal, zweimal im Monat. Weshalb wir nicht viel Ärger haben mit dem Parkplatz suchen, sondern damit, dass dann irgendwelche Bremsen festgewachsen sind und wir dann das Auto in die Werkstatt bringen müssen. Also kein Parkplatzproblem, eher nicht.
Anwohnerparkplatz möchte ich jetzt aber doch nochmal fragen, ist dieses ganz normale, wo man so ein Ding vorne, so eine Scheibe vorne drin hat, aber nicht einen zugewiesenen Parkplatz?
Nee, es ist so ein Aufkleber, mit der Parkzone drauf, dann darfst du da parken, aber das heißt nicht, dass du
einen Platz kriegst,
der Mutti im SUV den Parkplatz wegnehmen darfst.
Mann, das ist ja wirklich... Ja, die Leute bewegen da nämlich ihre Autos auch nicht mehr. So, sie sagen dann zwar immer, du, ich fahr kaum noch Auto.
Da wohnen immer weniger Leute. Ich wohne auch gar nicht direkt am Savignyplatz, sondern Schlüterstraße, Ecke.
Nicht zu genau sagen.
Schlüterstraße, Ecke, Ecke, großer Boulevard, ne, großer Berliner Boulevard. Und da wohnen mittlerweile eigentlich fast nur noch reiche Amerikaner oder Hongkong-Chinesen, die dann irgendwie ihre zweite oder dritte Wohnung da haben. Da wohnt immer weniger Leute. Da gibt's auch immer weniger Einzelhandel und da sind jetzt große Flagship-Stores oder so. Also die Menschen verschwinden da eigentlich. Das ist nur noch repräsentative Gegend. Aber eigentlich, was Wohnen angeht, würde ich sagen, in 10 bis 20 Jahren befürchte ich eigentlich eine Geisterstadt, diese Ecke.
Wie alt sind denn deine Kinder?
2 und 6.
2 und 6. Und hast du mit deinem Mann mal überlegt, so was so Menschen machen mit Kindern, die 2 und 6 sind? Auch lass uns doch ins Grüne ziehen.
Wir überlegen das nicht. Es wird immer von außen an uns herangetragen. Mhm. Mensch, ins Grün und dass die Kinder auch mal Auslauf haben. Aber wir würden unheimlich gerne weiter urban wohnen. Mhm. Allerdings müssen wir eigentlich, glaube ich, immer da wohnen bleiben, weil die Mieten gerade in der Gegend so wahnsinnig gestiegen sind, dass ich nicht weiß, wie die Leute das eigentlich schaffen.
Das frage ich mich auch, echt.
Ne? Und dann sind wir in den Medien und wir verdienen ja Geld. Das ist ja nicht so. Ich will ja auch gar nicht meckern, aber es nimmt Dimension an. Ich weiß nicht, wer das noch kann. Ja, reich Amerikaner und Hongkong-Chinesen.
Du verdienst mir mein Geld weg, weil wenn es dich nicht gäbe, würde ich viel mehr Sportsendungen moderieren.
Ja.
Das weißt du, oder?
Ja, ich höre heute das erste Mal davon, Bettina, dass das auch deine Leidenschaft ist.
Ich kann mich da reinlesen, so ist es nicht. Mhm. Ja, die Leute, man soll mich da nicht
so
unterschätzen.
So einfach glaubst du ist es, ja?
Mit 16 bist du nach Neuseeland gegangen.
Ja.
Wie kam das?
So weit weg wie möglich.
Oh.
Wollte ich.
Ah, ja.
Es war gar nicht so schwierig zu Hause, aber ich hatte irgendwie die Nase voll. Ich mochte auch nicht mehr so richtig zur Schule, obwohl ich immer eine gute Schülerin, also ich hatte irgendwie so die Nase voll und wollte wirklich so weit weg wie möglich und kam dann nach Neuseeland.
Wie haben denn deine Eltern reagiert, als du mit diesem
Wunsch fanden das vollkommen kam? Okay, das gehört offensichtlich in diese Zeit, die jungen Menschen gehen weg. Hatte alle Freiheiten in diesem kleinen Güstrow als 15, 16-Jährige und dann in Neuseeland kam ich in eine Familie mit einer 13-jährigen Gastschwester dann, die ist Heidi. Und Heidi durfte praktisch nichts und ich als Pubertierende durfte damit dann irgendwie auch nichts. Also ich musste mich vollkommen an Heidi orientieren und musste abends irgendwie immer 4:30 irgendwie zu Hause sein. Und das Haus stand auch so ein bisschen außerhalb dieser Stadt in Neuseeland und so. Und ich hatte überhaupt nichts mehr. Ich habe da sehr unter Heimweh gelitten, gerade die erste Zeit, als ich noch nicht so viele Leute kannte, weil ich auf einmal so vollkommen entmündigt war.
Was hast du dir denn vorgestellt unter Neuseeland?
Ein fremdes Land, ein Leben als ein freies Leben als Jugendliche.
Frei warst du ja auch in Güstrow, sagst du. Du hattest alle Freiheiten.
Ja, aber ja, was sich all diese Leute vorstellen, all diese Kinder, die ins Ausland gehen mit 14, 15, 16, ist zu sagen, ich lebe da ein cooles Leben. Ich lerne da coole Leute kennen. Neuseeland bietet mir vollkommen neue, andere Dinge und ich will endlich mal weg von hier. Und dass ich die Sprache dabei lerne, das ist zwar irgendwie schön, aber das ist wahrscheinlich für Jugendliche jetzt nicht der einzige Grund, in ein fremdes Land zu gehen. Oder?
Ich hätte jetzt gedacht, dass, wahrscheinlich ist es ein falscher Ansatz, aber dass man sich Neuseeland auch wirklich bewusst aussucht, wenn man eher so Ruhe haben will. Also die Hippie 16, 17-Jährigen, die sagen, ich will gucken, ob Imker oder Schäfer nicht doch eine Perspektive für mich wäre.
Genau,
oder
so tiefgründig war das nicht. Und ich konnte da mit 15, 16 auch überhaupt nicht dann auf der Weide sitzen und den Blick auf die Schafe genießen. All dieses, was Neuseeland ja ist, wunderschöne Natur und die Berge und das Wasser, irgendwie alles in Sichtweite und all das, was Neuseeland so großartig für all diese Leute macht, die da hinreisen, das habe ich überhaupt nicht gepeilt. Ich wollte einfach nur weg aus Güstrow und saß dann in Neuseeland, in diesem wunderschönen Land, hab gelitten. Was habe ich gelitten? Am Ende war es super.
Weil wie lange bist du denn da geblieben?
Ein Jahr auf einer Mädchen-Highschool. Das kam auch noch dazu.
Oh. Gabst du in der Nähe wenigstens eine Jungs-Highschool?
Nee. Ich hatte auch wirklich, glaube ich, ein Jahr wirklich keinen Kontakt zu Jungs. Ich glaube, ich bin halt zur Schule, ich bin auf diese Mädchen-Highschool und danach bin ich mit dem letzten Bus 4:30 wieder in den Vorort gekurft. Das war mein Jahr in Neuseeland, um mit Heidi und Barbies zu spielen. Ja, das war trotzdem schön. Und ich habe sehr gut Englisch gelernt.
Das glaube ich. Das war vor allen Dingen safe. Da hätte ich als Mutter, glaube ich, auch gesagt, ja, das mach mal.
Ja, und man konnte auch, man sagt als Austauschschüler ja immer gerne, ich wechsle die Familie, ne? Dann wechsle ich halt die Familie, ne? Aber in Neuseeland geht das nicht, weil da unheimlich viele japanische Austauschschüler sind. Ach. Ne, die da Englisch lernen sollen und wollen. Und die Japaner zahlen unheimlich viel Geld. Die gehen dann gerne auch mal nach der letzten Stunde noch irgendwie in den Chanel-Shop oder so, ne, und kaufen sich dann auch ein hübsches Täschchen und so. Also die kommen damit unheimlich viel Geld an, die japanischen Austauschstudenten. Für die ist Neuseeland auch alles billig. So wie bei uns ja auch, wenn die Touristen hier sind. Und deswegen hatte ich überhaupt keine Möglichkeiten. Ich blieb ein Jahr bei Heidi und spielte Barbie.
Billy Bragg hast du mitgebracht. The 14th of February.
Es ist mein Hochzeitswalzer.
Ich muss das nochmal. Nee, sag du doch bitte den Titel an.
The 14th of February.
Siehst du denn aus Neuseeland?
Das war aber nicht mal richtig Kiwi-Englisch, so wie in Neuseeland gesprochen wird. Es fällt mir schwer, den Akzent wieder hinzukriegen.
Euer Hochzeitssong?
Wir haben nach dem Walzer gesucht und dann festgestellt, dass der Song von Billy Bragg tatsächlich ein Walzer ist. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und dazu ein sehr schönes Liebeslied.
Dein Mann kann ja geheim bleiben. Es gibt ja irgendwie offenbar vielleicht einen Grund, warum der noch nie irgendwo aufgetaucht ist. Wie Columbos Frau so ein bisschen.
Er hat einen riesigen linken Fuß. Man kann ihn nicht herzeigen.
Ich habe davon gehört. Aber seinen Vornamen kannst du uns doch sagen, damit wir wissen, wessen Hochzeitswalzer das ist.
Sven. Svens Hochzeitswalzer.
Svens Hochzeitswalzer. Liebe Freunde und Radio 1-Hörer, Jessie Wellmer ist heute zu Gast in der Hörbarust bei Radio 1.
Radio 1. Hörbar Rust.
Heute mit der RBB und ARD und Radio 1 Moderatorin Jessie Wellmer und ich habe Ihnen Fink mitgebracht, Trouble's What You're In. Radio 1, die Hörbar Rust, Trouble's What You're In, Fink heißt die Band und zu Gast ist heute Jessie Wellmer. Ursprünglich wolltest du ja mal Psychologie studieren. Eigentlich ist das also deine Sendung heute.
Ja, ich habe das auch ernsthaft verfolgt. Genau, das ist meine Sendung, meine Therapiestunde bei Bettina Rust. Genau, ich wollte unheimlich lange Psychologie studieren. Ich habe mir auch da Wälzer dazu gekauft und habe mich belesen und so und wollte das. Und
warum?
Dann, weil es ist doch irgendwie so ein Mädchending, oder? Zu verstehen, wie die Leute funktionieren und warum der eine so reagiert und der andere so. Und es ist doch irgendwie, ist es nicht ein Mädchenthema? Mädchen interessieren sich, Frauenzeitschriften sind voll mit psychologischen Tipps und
ja, aber die Tricks. Eine Sache ist ja, ob du selbst das Gefühl hast, dass du eine ganz gute Antenne dafür hast, für die Wahrnehmung von Stimmungen oder die Herleitung von Handlungen oder was auch immer. Oder ob du das Ganze professionell machen willst, was ja dann...
Ja, nee, ich glaube, ich habe einfach diese Psychologie-Bücher gelesen wie Hani und Nani. Also so weggeschlurft, weil das irgendwie, es war so lebensnah und das war eben, es hat mich wirklich, wirklich interessiert, das, was da stand. Und dann habe ich mich beworben und ich wollte aber unbedingt an der Humboldt-Universität studieren und ich habe nur eine Zusage bekommen für die technische Uni. Und peng, wollte ich es nicht mehr. So sehr wollte ich Psychologie studieren. So sehr war Psychologie meine Berufung.
Also Berlin stand sozusagen auf deinem Wunschzettel.
Genau, ich wollte unbedingt nach Berlin und habe auch immer schon eine enge Bindung nach Berlin gehabt. Ich habe vorhin von meinem Bruder erzählt, der krebskrank war. Der lag auch sehr, sehr lange in der Charité über Monate. Und meine Familie und ich haben sozusagen Sommer in Berlin verbracht und lange Zeit in Berlin verbracht. Um meinen Bruder auch betreuen zu können. Also Berlin war immer schon da. Mein Vater hat auch in Berlin studiert, pipapo. Und genau, aber dann eben nicht mehr Psychologie, sondern an der jetzt Universität der Künste, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, was ein Studiengang ist für alle verlorenen Seelen. Also da gibt's unheimlich viele Kreative, die da rauskommen. Letztendlich ist es ein Studiengang, glaube ich, für Werber. Also unheimlich viele landen da in der Werbung und ich glaube, da ist man auch richtig, da gibt's aber auch manche werden Schauspieler, viele gehen in die Medien, andere werden Karikaturisten, sonst wie was. Also die landen überall. Man findet sie überall, die GWKler, die sogenannten.
Du hast jetzt deinen Bruder nochmal angesprochen. Hm. Wie ist der, welche Art von Krebs war das?
Das war Knochenkrebs in der Hüfte und lange nicht zu finden. Der hatte irgendwann so Beinschmerzen als 13-Jähriger. Und erst gesagt, Mensch, der wächst, Wachstumsschmerzen und so. Und dann in Güstrow im Krankenhaus geguckt und in Rostock im Krankenhaus geguckt und die Schmerzen wurden immer schlimmer. Und schließlich haben sie in Berlin dann den Tumor ausfindig machen können, aber auch an einer ganz blöden Stelle und dann natürlich Chemo und das ganze Programm und so. Und das war, ja, das waren zwei sehr, sehr harte Jahre und viel Krankenhaus und dann am Ende aber zu Hause.
Es heißt ja oft, keine Ahnung, ob das repräsentativ ist, dass Kinder, er war jetzt kein Kind mehr, er war ein Heranwachsender, ein Jugendlicher, du hast gesagt 13, ne?
Als er krank wurde, ja.
Als er krank wurde, also ist er gestorben, als er 15 war, gehen ja unter Umständen mit dem Tod, wenn man Glück hat, leichter um als Erwachsene. Wie hast du das wahrgenommen? Wie hast du deinen Bruder, wie hat er sich euch gegenüber verhalten?
Der hatte dann, ja, so sehr brutale Formulierung parat. Also wenn man ihn dann mit ihm geschimpft hat, weil er irgendwas nicht sauber gemacht hat oder irgendwie mit dem Brot gekrümelt hat auf dem Sofa, dann ich krepier doch sowieso bald. Okay. Solche Sachen. Mhm. Also die, würde ich sagen, die ein Jugendlicher auch sozusagen im Alltag so über Dinge, die ihn stören, der war halt voll in der Pubertät, eben loslässt. Ich glaube, der hat auch viel. Ich meine, wie machst du das, wenn du weißt, dass du stirbst? Wie machst du das als 80-Jähriger, als 40-Jähriger, als 15-Jähriger? Das ist eben ein Rätsel für alle, hoffen nie in diese Situation kommen zu müssen. Der hat darauf irgendwie verbal, brutal reagiert manchmal.
Aber deine Eltern scheinen ja tatsächlich ihn, und das haben sie offenbar richtig, oder glaube ich, richtig gemacht, normal weiter behandelt. Also im Sinne von keine Extrawurst. Also auch wenn du jetzt hier aufs Sofa krümelst, kriegst du trotzdem jetzt einen Anschiss, weil wir werden dich nicht in Watte packen. Also hast du den Eindruck gehabt, dass das Verhalten zu dir und zu deinem Bruder sich nicht groß unterschied?
Ja, das haben die sehr, sehr gut hinbekommen. Ich sage jetzt manchmal noch zu meiner Mutter, jetzt wenn ich selber Kinder habe, und sage, wie unvorstellbar diese Situation, dieses todkranke Kind zu haben und dann über ein Jahr lang zu wissen, der wird wahrscheinlich sterben oder der wird sterben. Und die sagt dann, ja, und das Absurde ist, du gewöhnst dich an diese Situation und du lebst deinen Alltag und du hast noch dein zweites Kind und du hast auch einen Beruf und du musst die Familie ernähren und du planst natürlich auch Urlaube. All das, was einem vollkommen absurd vorkommt in dieser Situation, all das geht weiter und all das passiert natürlich. Ja,
was wir ja auch, glaube ich, als Kinder, ja, als jetzt erwachsene Kinder dann irgendwann mit unseren Eltern erleben. Die einen haben es schon hinter sich und die anderen haben es noch vor sich. Wenn dann plötzlich feststeht, die Eltern werden im Pflegefall. Und man kann sich das am Anfang überhaupt nicht vorstellen, wie man das in sein Leben integrieren soll, wie es weitergehen soll. Und hey, vormals eine stolze Mutter oder ein starker Vater und jetzt plötzlich so. Und auch da, das ist ja das Schöne auch vielleicht am, ich weiß, ein Menschsein ist jetzt mir zu pathetisch, aber auch am Gehirn oder wie auch immer, wer auch immer, welcher, was auch immer dazu führt oder dafür verantwortlich ist, dass das Leben irgendwie, dass es auch wieder so eine Art von Gewöhnung und Alltag gibt, weil es sein muss, ja, dass du irgendwann selbst diese sich anbahnenden Katastrophen irgendwie mitnimmst.
Erträgst.
Ja, ganz
es ist irgendwas da, was es erträglich macht und was dich weitermachen lässt.
Obwohl man als Betroffener wahrscheinlich dann zwischendurch sauer ist auf die Welt um einen rum. Weil man selbst hat dieses Fiasko noch vor sich und denkt, wie könnt ihr weitermachen, als wäre nichts. Ja,
ja, und ich als 9-Jähriger oder 8-Jähriger, als mein Bruder da krank war in der Zeit, habe das natürlich alles überhaupt nicht mitgeschnitten. Auch dieses, ich habe in der Zeit nicht sehr gelitten. Ich war ein junges Mädchen. Bei mir ist diese ganze Trauerphase erst, hat die eingesetzt, als ich 17, 16 war. Also als ich verstanden habe, was da passiert ist für meine Eltern, also was denen widerfahren ist, wie es meinem Bruder gegangen sein muss. Also für mich ist es jetzt ein Grusel, wenn ich mich zurückerinnere, wie es meinen Eltern gegangen sein muss, meinem Bruder, als er wusste, dass er todkrank ist und all diese Sachen. Das ist aber für mich sehr weit weg, weil ich das eben in der Zeit, in der es passiert ist, überhaupt nicht schnallen konnte.
Gibt es auch Musik, die dich an deinen Bruder erinnert?
Nicht wirklich, weil Ja, nee, also als er krank wurde, da war ich 7, er war 13, da war er noch nicht so into Music, noch nicht so in Popkultur, da war er auch eigentlich noch ein Kind und dann war er eben eingenommen von dieser Krankheit. Er hatte irgendwie Kumpels, er hatte auch Musik, aber es war nicht das, was irgendwie stattfand, für mich zumindest sichtbar. Okay. Nee.
Du hast mitgebracht Aurélie von Wir sind Helden. Warum lachst du?
Ja, weil ich würde Aurélie mir wahrscheinlich zu Hause alleine nicht anhören, aber meine Kinder lieben dieses Lied so wahnsinnig und ich lache auch, weil Judith Holofernes, die das ja mit den Helden aufgenommen hat, weil das irgendwie eine Frau ist, die mich immer so ein bisschen verfolgt hat. Also das Gleiche studiert wie ich, auch dieses Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste, da galt sie immer ein bisschen vor mir. Die war dann weg, als ich kam, aber galt immer als das Genie. Die war so genial, so einmalig, noch nie da gewesen. Und dann gab es auch noch einen eng befreundeten Journalisten, der hat die mit entdeckt, der hat die auch schon mit begleitet, als sie noch nicht mit den Helden gespielt hat, als sie solo aufgetreten ist und war für ihn eine bezaubernde, eben brillante, eben auch geniale junge Frau. Und ich habe mich irgendwie, das hat mich immer so gestört, dass die alle so toll fanden. So sehr, dass ich eben lange Judith Holofernes nicht toll finden konnte. Und jetzt, wenn meine Kinder mitschreien zu Aurélie, kann ich endlich sagen, ja, das ist eine super Frau. Die hat eine ganz große Begabung. Die singt gut, die schreibt gut. Das ist ein guter Typ. Ich kann jetzt endlich Judith Holofernes gut finden. Und deswegen habe ich das Lied mitgebracht.
Sag mal, Jessie Wellmer, ich habe das jetzt so eingebunden, damit der Hörer gleich weiß, wer hier im Studio ist, wenn er jetzt gerade erst einschaltet. Nikolai Valujev.
Ja.
Habe ich den richtig ausgesprochen?
Bestimmt.
Ich weiß es nicht. Ich wollte ihn.
Mehrere so richtige Arten, den Namen richtig auszusprechen, glaube ich.
Nikolai Valujev. Das ist der, zu dem vielleicht nicht jeder sofort ein Bild vor Augen hat. Und trotzdem hat jeder dieses Gesicht schon mal gesehen. Das ist dieser, würde ich jetzt mal sagen, ne? Das ist doch dieser ganz große Hulk,
ein echter Riese, ja. Der immer so ganz schwerfällig durch den Ring und trotzdem jeden Boxkampf.
Er ist ein Boxer.
Gewann.
Und er sieht etwas aus wie eine Figur, die Mattel entwerfen würde, wenn sie all das, wenn sie all das Böse versuchen würde in eine Figur. Ach komm, doch, stimmt.
Nikolai.
Doch. Und er hat seine Schädeldecke so kurze Stirn, dass man nicht weiß, ist da Platz für Gehirn? So viel. Weiß ich nicht. War er nett? War er gut? Hast du kennengelernt?
Ich habe sogar eine längere Autofahrt mit ihm verbracht, die eigentlich nur vom Theodor-Heuss-Platz bis zum Fernsehturm führte, allerdings sehr, sehr lang wurde, weil wir im Berufsverkehr steckten und ich habe einen Dreh mit ihm organisiert auf dem Fernsehturm und dann natürlich im Nikolaiviertel. Ist das nicht total verrückt und raffiniert von mir gewesen? Auf jeden Fall standen wir 2-3 Stunden in diesem Stau, es wurde immer dunkler. Und die Kinder in den Nachbarautos erschreckten immer, als sie dann in meinem Auto, also wir fuhren in meinem alten Auto, Nikolai Valujev erblickten. Und was tat Nikolai Valujev? Er saß und schnarchte und schlief.
Ach, er schlief?
Der hat 2 Stunden lang geschnarcht, ja.
Dass der überhaupt total super in dein altes, kleines Auto passte. Ich weiß zwar nicht, was das war.
Nee, aber es ist nicht ein altes, kleines, es war ein altes, großes, eine ganz alte E-Klasse. Okay. So eine ganz alte E-Klasse. Da hatte sich den Sitz auch schon ganz nach hinten gestellt, also er lag auf dem Auto. Und der ist nach 2 Minuten eingeschlafen. Und hinter mir saß ein Manager, der ungefähr 1,50 groß war und hat mich die ganze Zeit zugedröhnt.
Ich wollte gerade sagen, die
und ich habe immer nur gesagt, Mann, das Kamerateam ist weg, Mann, es wird dunkel, wie sollen wir denn drehen auf dem Fernsehturm, wenn es dunkel ist? Da sieht man ja gar nichts mehr, wenn man die Kamera rausschwenkt auf die Stadt. Und dann waren wir im Nikolaiviertel und da brennen auch nur 2 Funzeln. Man hat überhaupt nichts gesehen. Ja, und ich war irgendwie Mitte 20 und habe gedacht, das wird mein letzter Fernsehbeitrag werden. Die werden nie wieder was von mir wollen, weil ich das mit Nikolai Valujev so versammelt habe.
Die Vorstellung ist viel schöner, dass du die ganze Zeit redest und gar nicht merkst, dass er schläft. Aber dass dann auch der Manager hinten saß, der wahrscheinlich was von dir wollte, der wollte dich wahrscheinlich bequatschen, ne? Der wollte wahrscheinlich, dass du mit ihm danach noch essen gehst.
Also meine Höhepunkte an dem Tag waren wirklich die schreienden Kinder in den Nachbarautos im Stau.
Die aber tatsächlich ihn wahrscheinlich nicht erkannt haben, sondern dachten, oh Gott, was ist das für Angst?
Angst.
Ja, Angst, so. Das ist bestimmt ein total netter Typ, oder?
Ich kann es dir nicht sagen.
Ich kann's aber nicht du hast doch dann mit ihm gedreht, oder nicht?
Ich habe mit ihm gedreht, aber er war praktisch wortlos.
Also ich hab gesagt, er ist nicht viel Platz.
Ja, er hat schon kaum in den Fahrstuhl gepasst. Rauf auf Fernsehturm. Und da ist er einmal rum gelaufen. Zum Glück dreht sich das ja oben mit, ne? So muss er nicht so schnell. Und im Nikolaiviertel sind wir irgendwie 10 bis 15 Meter gegangen. Dann war irgendwie der Dreh fertig. Das war mein Tag mit Nikolai Balujew.
Er hat dann das Licht gelöscht, indem er seine Faust ausgefahren hat und die ganzen Gaslaternen ausgeschlagen hat.
Oder einmal ausatmen hat gereicht.
Gibt es denn so einen Sportler, der dich total fasziniert, den du auf jeden Fall noch haben willst? Was heißt haben willst, aber mit den du porträtieren möchtest, interviewen möchtest?
Also der Sportler für mich ist Pete Sampras, einer der erfolgreichsten Tennisspieler. Den fand ich immer so unheimlich elegant. Ich habe das bewundert, wie der gespielt hat. Er spielt ja leider nicht mehr. Der lebt wahrscheinlich in so einer Villa in Florida und hat irgendwie 27 Kilo Übergewicht mittlerweile.
Mit Jörg Pilawa lebt er zusammen.
Genau, und ist ja auch so stark behaart. Sowas wird ja im Alter auch meistens nicht besser, wenn so bei jungen Leuten, ne, ist ja starke Körperbehaarung irgendwie noch ganz sexy. Mit Jörg Pilawa zusammen. Pete Sampras war und ist eigentlich mein Sportler aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob ich noch in den Genuss kommen werde, den zu interviewen. Ich müsste Sonderanstrengungen anstrengen.
Meinetwegen. Drive hast du mitgebracht von A Real Hero.
Genau, Drive heißt der Film und A Real Hero ist das eigentlich das Hauptmotiv, das Musikalische zu dem Film. Ein Film mit Ryan Gosling lief, glaube ich, im vergangenen Jahr oder vor 2 Jahren wahrscheinlich schon. Ein wahnsinnig trauriger Film mit der großartigen Carrie Mulligan. Ich weiß nicht, vielleicht horchen jetzt manche auf und sagen, ja, englische Schauspielerin, auch zart, talentiert. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, von wem ich rede. Und dieser Film ist unheimlich traurig über einen Real Hero.
Radio 1. Hörbar Brust.
Herzlich willkommen zur letzten halben Stunde mit Jessie Wellmer und Macy Gray. Help me. Jetzt überlege ich gerade, also Jessie Wellmer ist heute jetzt zu Gast. Ich überlege gerade,
wie ich überleite von Help me zu Jessie Wellmer.
Nee, wie ich überleite zu so einer Info, wie, also so beiläufig darauf hinweise, dass man diese Sendung ja auch als Podcast hören kann. Mhm. Du könntest jetzt in den Dialog einsteigen und sagen, wer waren denn zum Beispiel die letzten Gäste, die da waren, wenn ich diese Sendung jetzt erst entdecke?
Ja, du hast ja immer nur spannende Gäste. Wer war denn so zuletzt da, Bettina? Das würde mich jetzt wirklich interessieren.
Um sich selbst dabei noch zu adeln mit diesem Satz, oder? Spannende und attraktive Gäste, möchte ich dazu sagen. Ja, Klaus Wowereit war zum Beispiel jetzt gerade da. Und Benjamin von Stuckrad-Barre. Ja, also sag mal, wer eigentlich noch? Ich finde das wahnsinnig schwierig, weil Woche für Woche für Woche neue tolle Leute kommen. Und das kann man alles im Internet auch nachlesen. Gut, Jessie, bist du manchmal so
Fand Podcast? Ich die Chefin der Filmförderung.
Auch,
hier?
sehr schön.
Die hat diese rührende, die hat nämlich auch Macy Gray sich gewünscht und dazu die rührende Geschichte erzählt, bei der ich im Auto heulen musste, als ich das gehört habe. Als ich deine Sendung gehört habe, hat sich Macy Gray gewünscht, weil das eben... Dieses Lied hat sie im Cabrio mit ihren beiden Patenkindern gehört. Ja. Und das war der Moment, und sie haben alles zusammen laut gesungen, Macy Gray. Und das war der Moment, in dem sie Freundschaft geschlossen haben.
Ach, schön.
Und das hat mich gerührt. Ich musste heulen.
Doch nicht aus Stein. Schön.
Doch nicht aus Stein.
In der letzten halben Stunde weiß ich, wo deine... Ne? Dass da auch was...
Dass da was ist.
Ja, genau. Kirsten Niehus war es. Tolle Frau. Also, Sie können diese Sendung auch als Podcast hören. Und zwar die letzten 52 oder 51 Sendungen stehen unter anderem bei iTunes oder unter podcast.de oder podcast.com. Oder wenn Sie irgendwie ein Problem damit haben, schicken Sie uns eine E-Mail. hörbar@radio1.de. Und dann helfen wir Ihnen weiter. So, das ist das. Bis jetzt konnten wir das ja ganz gut verschleiern. Also wir haben so dieses Gefühl für einen 7. Dezember, finde ich, ganz perfekt inszeniert. Dabei sind wir ein paar Tage vorher, also das hier ist eine Aufzeichnung. Sprich, es kann sein, dass Sie Jessie Wellmer gerade im Fernsehen gesehen haben, bei der Biathlon-Berichterstattung, von der du jetzt natürlich noch gar nichts erzählen kannst, weil du ja am Sonntag erst...
Ich könnte mir was ausdenken, aber ich erspare es euch.
Wie würde so eine Nachberichterstattung unter Umständen klingen?
die deutschen Biathlon-Mädels, über die jetzt im Vorfeld so viel berichtet wurde, dass da nichts kommt. Die Miri Gössner, die war so lange verletzt und das wird eine ganz blöde Saison für die Biathlon-Mädels, die Deutschen. Und was uns in Östersund jetzt beim Weltcup-Auftakt überrascht hat, wie stark die deutschen Biathlon-Frauen tatsächlich sind. Und das habe ich mitgebracht von diesem ersten Weltcup, diese News.
Faszinierend.
Das da kippt ihr vom Hocker.
Ja, also ich schon, weil Miriam wie?
Gössner.
Miriam Gössner.
Ist die Freundin von Felix Neureuther.
Dem Sohn der beiden hier.
Neureuthers, ne?
Ja. Na hier, wie heißt sie denn?
Rosi.
Rosi Mittermeier, genau. Hier, Miriam, wenn sie nicht husten muss, bringt sie sich aber heute ganz schön ein,
da ist sie
möchte
da.
Ich mal sagen.
Dalli.
Da ist sie da. Du hast ja überhaupt durch deinen Job, wirst du ja an unterschiedlichste Strände gespült, möchte ich fast sagen. Also auf jeden Fall warst du in Brasilien. Und du hast das
Spiel. Woher wusste ich, dass du darauf hinaus willst? Als du Strand sagtest,
Hätte auch Bikini sagen können. Du hast das legendäre Spiel im Stadion miterlebt. Nicht irgendein Spiel, sondern das 7:1.
Der deutschen Nationalmannschaft gegen Brasilien in Belo Horizonte. Ja. Und das war Hammer. Mir war es ab dem 2:0 wirklich schon unangenehm. Es ist ja immer so, man redet ja eigentlich nur über dieses Spiel und die Orientierung ist, ab wann war es dir unangenehm, ab wann war es mir unangenehm. Mir war es ab dem 2:0 schon unangenehm, weil ich eben diese ganzen Fans im Stadion gesehen habe, die todunglücklich waren. Und es war in dem Moment schon klar, das wird hier nicht gut ausgehen für die Seleção. Und dann saßen wir Journalisten da eben mehr oder weniger auf der VIP-Tribüne und ab dem 3:0 stand dann auch die Feuerwehr von Belo Horizonte um uns herum, um uns auch zu beschützen. Und ab dann war es mir total unangenehm, muss ich euch gestehen. Und dann flogen auch so ein paar Papierfetzen in unsere Richtung und so. Also man hat uns nicht wirklich angegriffen, aber man hat gemerkt, die sind wahnsinnig enttäuscht. Und es tat mir irrsinnig leid für diese Fans. Und dann wurden ja auch immer nur so Kinder eingeblendet, ne?
Weinende Kinder.
Das war ja auch irgendwie bezeichnend und auch unheimlich auffällig. Ja, und wir mussten noch ewig warten, bis wir raus konnten aus diesem Stadion. Also die Polizei hatte unheimlich aufgepasst. Und die deutschen Fans, ich glaube, die saßen da noch 3 Stunden, bis die dann irgendwann heimlich und separat dann dieses Stadion verlassen konnten und direkt in ihre Hotels fuhren. Also es war schon vollkommen verständlich für dieses Land, eine irre Enttäuschung, so aus diesem Turnier auszuscheiden, was dem Land so viel versprochen hat und so viel Fortschritt versprochen hat und so viel Verbesserung, Veränderung versprochen hat. Nichts von all dem ist letztendlich eingetreten.
Ja, dieses Spiel wird sowas sein wie, wo warst du, als Lady Di starb? So, wo warst du, als Kennedy erschossen wurde? Ja. Wo warst du, als es 7:1?
Und es ist ein paar Monate her und ich kann damit jetzt schon triumphieren. Klasse.
So, was hast du mitgebracht? Wie schön, Elvis Costello, es gibt offenbar gerade so eine Elvis Costello-Phase unserer Gäste, der wird gerne mitgebracht, häufiger mitgebracht. Ich frage dich jetzt nicht nach deiner Einschätzung der Ehe von Diana Krall und Elvis Costello. Was denkst du, wie läuft das zwischen den beiden?
Die sehen sich nie, irgendwer erzieht die Zwillinge und Diana Krall kommt mir immer so ein bisschen vor, ich finde, die sieht immer so ein bisschen gemein aus. Die sieht so ein bisschen aus, ich habe mal gesagt, wie eine gescheiterte Eisprinzessin. Die hat so was Glattes, Kaltes im Gesicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das mit diesem Elvis Costello, der so ein Punk war und so ein liebenswerter, kluger Musiker, den ich wirklich, wirklich schätze. Und ich muss dazu sagen, mein Mann ist der aller weltgrößte Elvis Costello-Fan. Wie das zusammengeht, ich weiß es auch nicht. Ich kann es dir nicht erklären, wie diese Ehe funktionieren kann, aber offenbar sind sie ja noch zusammen, oder? Zumindest offiziell.
Das ist so geil, dass du das mit Zwillingen überhaupt weißt. Also ich finde das klasse, dass man sich überhaupt anmaßt, diese beiden eigentlich ja wirklich großartigen Künstler, sich da so ein Bild vorzumachen. Ich werde auch das nächste Mal wieder, wenn jemand Elvis Costello
mitbringt,
genau diese Frage stellen. Und irgendwann wird Elvis selbst hier sitzen und er wird sagen, you know what, she's perfect. She's perfect for me.
She's my girl.
She's my sweet little girl. Und dann werde ich sagen, und die Zwillinge, er wird sagen, oh Gott, scheiße, ja stimmt.
Welche Zwillinge?
Wer kümmert sich denn um die Kinder? Seit 4 Jahren. Ich hab's, oh Gott, stimmt. So, A Slow Drag with Josephine heißt der Song, den du mitgebracht hast. Warum hat er auf diese Liste finden können?
Weil er einen Sommerurlaub in Familie in der Schweiz sehr versüßt hat. Wir waren da in einem Dorf im Tal, was bedeutet im Hochsommer, dass du auch ab 2 Uhr nachmittags keine Sonne mehr siehst.
Boah.
Neben uns ein Bergbach, das Wasser stürzte hinunter, was uns schlaflose Nächte bereitete. Und ich war schwanger mit dem zweiten Kind und dachte, ich wäre die Prinzessin, das Besondere an diesem Urlaub. Aber nein, das Besondere war, wann kann mein Mann mit seinem Rennrad auf den nächsten Pass fahren? Ah. Es war ein etwas schwieriger Urlaub und Josephine oder Slow Drag with Josephine von Elvis Costello hat uns die lichten, die bunten, die schönen Momente beschert.
The snitch, the snoop, the tattletale, let a threadbare up the stairs. So, Woidke soll ich noch ansagen. Also, nächsten Sonntag an dieser Stelle, der Brandenburger Ministerpräsident Herr Woidke kommt zu uns in die Hörbar.
Oh nee.
Ja.
Stark.
Der König. Der König von Brandenburg kommt.
Mhm.
Was würdest du denen fragen? Irgendwas mit Spargelfeldern? Nee, ne?
Genau. Irgendwas mit der Hüpfburg in Beelitz. Wann die wieder voll aufgepumpt ist, das würde mich interessieren. Meine Kinder wollen ja mal unbedingt hin und mir ist es immer zu viel da, ne? Da in wie heißt das, Beelitz?
Auf dieser Heilstätten.
Genau, Beelitz-Heilstätten da und da immer diese Hüpfburg und die Hüpfburg ist sowieso die Geißel aller Kleinkindeltern.
Ne? Man denkt halt immer, das eigene Kind erstickt da irgendwo, ne?
Ja, es ist viel zu gefährlich. Das ist ein wahnsinnig großes Risiko und aber vollkommen unterschätzt, die Hüpfburg.
Ich würde würd da als Eltern hinfahren
Todesursache
und das Ding nachts einfach abstechen sozusagen. Dann geht da gar keine Luft mehr rein.
Ja, ich habe mir auch überlegt, ob ich mal nächstes Mal eine Nagelschere mitnehme und einfach mal.
Nimm doch einfach deine scharfen Pumps, die du gerade anhast. Die Absätze, einmal so lässig sich nach hinten lehnen.
Mit diesen Absätzen.
Na okay, ich wollte hier ein Bild von dir entwerfen, Jesse.
Kann ich einen großen Nagel in die Wand schlagen?
Jo, da hast du jetzt gerade Cowboy-Boots an, aber hätte ja sein können, dass die Fantasie des Hörers in eine andere Richtung gehen möchte.
Ja, bitte nicht.
Also was soll ich denn jetzt mit Herrn Woidke besprechen?
Naja, frag ihn nach der Hüpfburg.
Ja, das habe ich jetzt notiert.
Du willst doch mit ihm nicht über Politik reden.
Nein, keinesfalls.
Und darüber, was er in seiner Regierungserklärung erklärt hat und was alles toll und nicht toll daran ist. Nee. Was würde mich an dem Dietmar Woidke interessieren? Interessiert dich, wie seine familiären Verhältnisse
ja,
sind?
Ja, auf jeden Fall, das kommt.
Wie er in die Politik gekommen ist?
Ja.
Welche absurden Hobbys er hat? Ob er ein Glücksspieler ist?
Ob er ein Glücksspieler ist,
ob er immer auf Klo muss, wenn er nervös wird?
Ob er überhaupt aufs Klo geht?
Ob er politisch noch irgendwelche Ambitionen hat?
Wahnsinnig, wir verdienen hier beide gleich unseren Job, das ist ja schon klar, oder? Also, der Ministerpräsident Woidke kommt nächsten Sonntag, aber deine Zeit ist ja noch nicht um, Jesse.
Auch das noch.
Es ist uns nicht nahegelegt worden, dass wir das machen müssen, aber ich möchte es trotzdem gerne tun. Ich möchte auf deine Sendungen verweisen. Im Wechsel mit Dietmar Teige bist du Sonntagabend für den RBB Sportplatz zuständig.
Hast du diese Sendung schon mal gesehen?
In der letzten Zeit
nicht. Du sagst
nicht.
Sportplatz und Dietmar Teige so, als hättest du es noch nicht oft gesagt.
Woran hast du es erkannt? Wie hätte ich es sagen müssen?
Naja, es war eben sehr formell. Wie du es gesagt
pass auf,
hast.
Ich versuch's nochmal.
So, als wärst du nicht irre vertraut mit dem, ey, Sportplatz,
pass auf,
ey, Didi,
versuch's nochmal an. Ich wollte gerade sagen, pass auf, jetzt hast du mir meine Pointe, aber eigentlich, sag mal, da moderierst du noch den Sportplatz mit Dietmar. Das wäre jetzt schon wieder zu anbiedernd wahrscheinlich, ne?
Ja, auch abwechselnd mit Dietmar.
Und dann aber noch die...
Der Dietmar dreht immer das Glücksrad und ich sage die Beiträge an.
Du moderierst ja auch noch die Sonntagssportschau.
Mhm.
Überschneidet sich das nicht zeitlich?
Wenn ich die Sonntagssportschau moderiere, macht in jedem Fall mein Kollege Dietmar Teige den Sportplatz. Aber nein, es überschneidet sich nicht.
So, dann moderierst du RBB aktuell, die Spätausgabe.
Ja, Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ganz genau, sehr schön, sehr konditioniert. Mhm. Dann Elf Freunde TV mit Philipp Köster.
Dem Chefredakteur von Elf Freunde. Weiß ja nicht jeder, wer Philipp Köster ist.
Nein, ich finde das toll, dass du zum Schluss so professionell wirst. Das hätte mir zwar am Anfang der Sendung geholfen, aber ist ja egal. Und dann natürlich die Arena Liga Live. Das heißt, du hast da wirklich immer gute Männer an deiner Seite, die mit dir zusammen moderieren.
Ja, der Beste ist natürlich Andreas Ulrich.
Andreas Ulrich, ja. Sind wir schon bei Radio 1. Du arbeitest auch für diesen Sender hier. Nächsten Samstag kann man dich wieder hören, zwischen 14 und 18 Uhr.
Mhm.
Und damit leite ich im Grunde auch schon zu dem letzten Song, denn du hast mir verraten, dass er einem Mann gewidmet ist, der im Wesentlichen die Weichen gestellt hat oder Radio 1 aufs musikalische Gleis gesetzt hat. Dieser Sender wäre nicht dieser Sender, wenn es Peter Razzoun nicht gegeben hätte.
der vor kurzem verstorben ist, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, was mich unheimlich beeindruckt hat, ist, muss ich nochmal sagen, ich hatte zu Peter Razzou nur ein ganz oberflächliches Nebenbei-Verhältnis. Ich war noch lange nicht da, als Peter hier gewirkt hat. Als ich kam, war Peter eigentlich schon fast weg, wenn ich das mal so hart formulieren darf. Und was dieser Sender für Peter gemacht hat in dieser Sondersendung und wie dieser Sender getrauert hat, das kriegen ja die Leute da draußen gar nicht mit, das war sehr beeindruckend und hat mich beeindruckt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas in Arbeitsverhältnissen in dem Ausmaß gibt. Ich will es auch gar nicht dramatisieren. Es hat mich einfach beeindruckt und ich fand es sehr, sehr schön. Und ich habe einen Song von Jimmy Smith mitgebracht, Walk on the White Side, von dem Peter Razzou einmal auf Radio 1 erzählt hat. Und ich saß einfach im Auto auf dem Weg nach Mecklenburg-Vorpommern in meiner Heimatstadt Güstrow und habe zugehört. Und Peter erzählte, wie wichtig dieser Song für ihn sei, weil er ihn als Kind mal in einer Eisbar gehört habe. Zwar dadurch, dass ein amerikanischer Soldat, also lange, lange her, reinkam, an die Jukebox ging, war damals auch noch was ganz Neues, irgendwie ein bisschen Geld einwarf. Und dann kam dieser Jimmy Smith und Peter sagte, das sei für ihn eine der Musikmomente gewesen. Ich will es gar nicht falsch wiedergeben, deswegen mache ich es nur so oberflächlich. Das war sozusagen alles das, was Peter sagte. Und dann lief dieser Song und ja, hat mich sehr erreicht, sagt man da in der Fachsprache. Ne? War einfach wahnsinnig rührend. Muss ich auch wieder weinen.
Wir hören ihn gleich und ich würde gerne diese Sendung noch abschließen mit so einer Art Ausblick, wenn du es dir aussuchen könntest. Vielleicht fällt dir was ein, was du sagen willst. Soll es so weitergehen?
Wenn ich es mir aussuchen könnte, sollte alles so bleiben, wie es jetzt ist.
Schiete, du weißt, dass das nicht geht. Das ist ja das Doofe. Und das Tolle auch, dass es sich immer wieder verändert. Aber das ist das Blöde, dass es dann in den guten Momenten eben auch nicht so bleibt.
Ja, aber ich habe es gerne so, dass man es noch greifen kann, alles. So, sowohl beruflich als auch familiär. Dass man weiß, was passiert und dass man weiß, dass es funktioniert.
Ich drücke dir die Daumen.
Dankeschön.
Danke für die vergangenen 2 Stunden. Ihnen danke fürs Zuhören. Jetzt hätte ich fast gesagt, jetzt kommt zärtlich und sonderbar, aber es ist ja Quatsch. Sanft und sorgfältig beginnt jetzt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Und die Geschichte zu Walk on the Wild Side kennen Sie ja jetzt. Tschüss. Bis nächsten Sonntag mit Dietmar Woidke.
Tschüss.